Und damit wieder herzlich willkommen zum Podcast Bonustrack. Den Grand Prix Bonustrack hatten Sie ja schon in der letzten Woche hören können. Deswegen thematisch keine Vertiefung dieser Sendung, außer wenn man vielleicht ganz kühn ist und vielleicht ein bisschen Zynismus mitbringt, kehren wir zum Anfang der Sendung zurück. Vor 7 Jahren gab es auch einen Rücktritt, allerdings einen politischen Rücktritt ganz spezieller Art. Und während ich das sage, zögere ich, weil ich weiß, dass man das nun wirklich in seiner Dramatik nicht vergleichen kann mit dem Rücktritt des Bundespräsidenten. Aber dennoch, hören Sie einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 7. Juni 2003, als Jürgen W. Möllemann aus dem Leben schied. Und danach Thema 2 des Medienmagazins derselben Ausgabe, das vielleicht als Ergänzung zu der gerade angelaufenen freien Radiofrequenz 88,4. Damals, vor 7 Jahren, gab es das Projekt Juniradio. Aus der heutigen Distanz hört sich manches vertraut an und manches aber letztlich ist von diesen Zielen möglicherweise mit diesem neuen Projekt 88,4 erreicht. Doch zurück zum ersten Thema des Medienmagazins vom 7. Juni 2003.
Ich glaube, das ist bei Möllemann auch ein Stück passiert, der politische Entzug. Er war nicht mehr so wichtig, wie er über viele Jahre gewesen war, auch für die Medien, auch für uns. Es ist auch für uns auch einen Augenblick mal innezuhalten, zu sagen, was inszenieren wir, was machen wir mit so einem. Es hat sehr viel zu tun mit unserer Mediengesellschaft, mit dem, wie wir mit solchen Vorgängen umgehen.
Hinterfragen Sie jetzt auch den einen oder anderen Artikel, den Sie geschrieben haben?
Ja, natürlich. Muss man. Wenn ein solches Ereignis passiert ist, fragt man sich, an was war man beteiligt, was hat man mit ausgelöst. Man wird vermutlich so weitermachen, nur dass man mal einen Moment sagt, wie war unser Treiben eigentlich und wie war sein Treiben? Er hat ja massiv mehr als viele andere Politiker daran mitgewirkt, aber dass man mal sagt, ist das so richtig, wie wir es alle miteinander machen?
Hans Leindecker, Journalist der Süddeutschen Zeitung und Radio 1 Morgenkommentator in der WDR-Sendung Kanzlerbungalow, an dem Tag, als Jürgen W. Möllemann in den Tod stürzte. Wir machen am besten da weiter, wo Steffen Halaschka aufgehört hat zu fragen. Es hat mich schon sehr überrascht, Herr Leindecker, dass Sie als seriöser, investigativer Journalist eine Mitschuld am Tod Möllemanns nicht ausschließen wollen, bei einem Mann, bei dem er das Attribut Mediengeil eigentlich nicht übertrieben ist, oder?
Na, ich glaube, wenn ein solches Ereignis da ist, muss man schon überlegen, was haben wir geschrieben, was haben wir gemacht. Wenn wir die Ereignisse der letzten Stunden uns anschauen. Möllemann ist tot und es erscheinen in diversen Blättern Berichte darüber, dass es einen starken Verdacht gäbe, dass er an Waffengeschäften beteiligt sei. Dies hätten nämlich die Ermittler herausgefunden. Wenn Sie mit Ermittlern sprechen, stellen Sie fest, dass Sie diese Spur überhaupt nicht verfolgen, dass Sie auch keine Anhaltspunkte dafür haben. Das heißt, wir sagen, da ist jemand, der teilt aus, da teilen wir aus, über den kann man alles sagen, die Geschäfte in Nahost, die da angeblich gewesen sind. Wir bauen uns unser Feindbild und er hat sich sein Feindbild gebaut. Und ich glaube schon, dass man rangehen darf und sagen, es ist nicht alles erlaubt, es ist nicht alles richtig, es ist nicht jede Verdachtsberichterstattung richtig, es ist auch nicht jede Wertung richtig. Und wenn es bei ihm offenbar genug war, wenn er nicht mehr wollte, dann ist für uns schon ein Grund da zu sagen, was haben wir damit zu tun, ohne dass ich eine Schuldfrage stellen will, nur mal zu überlegen, was man immer so treibt. Und das gilt ganz besonders für meine Branche, also ich bin im recherchierenden Gewerbe, teile kräftig aus und wenn sowas passiert, kann ich nicht einfach weiterlaufen und sagen, selbst schuld.
Aber wie werden Sie nun weiterlaufen, mit gebremstem Schaum?
Also was diese Waffengeschichte angeht, die gucke ich mir sehr genau an und werde darüber auch hier und da was sagen und hier und da was schreiben, dass sie jedenfalls so bisher nicht stimmt und auch dieses totale Feindbild, das da gemacht worden ist in der FDP, das hat mich immer schon irritiert. Also an einem kleinen Beispiel kann ich das festmachen. Wir haben ja große Parteispendenaffären gehabt in den 80er Jahren. Da ist Otto Graf Lambsdorff verwickelt gewesen und der ist Ehrenvorsitzender geworden. Der hat das mit fremdem Geld gemacht. Das Geld ist über Geldwaschanlagen geschleust worden. Und die Partei hat ihn hofiert. Sie hat gedacht, großartig, dieser Mann. Er hat sich ja nur bemüht, die Parteikasse zu füllen. Dieser Möllemann hat sein eigenes Geld oder Geld, das er von seinem Konto hatte, genommen. Und die Partei sagt, so eine Schweinerei, wie kann jemand so die Gesetze umgehen? Und diese Ungleichzeitigkeit im Unrecht. Was Möllemann gemacht hat, war Unrecht. Was Lambsdorff gemacht hat, war aber auch sehr großes Unrecht. Das muss man anprangern, das muss man benennen, da muss man sagen, ihr Heuchler, was macht ihr mit dem? Was macht ihr mit euch?
Aber er hat auch Geld bekommen von Leo Kirch, vermutlich. Ja. 275.000 Euro sollen es nach Spiegelinformationen sein. Muss man da auch zurückhaltend sein?
Wir hatten normale Firma, hat eine Beratungsfirma, hat eine Firma, die gemakelt hat, die ist angemeldet. Anders als bei anderen wusste man davon, dass er solche Geschäfte machte. Und das gehört nun mal dazu, dass man auch Geld verdienen kann, wenn man ein Stück außerhalb der großen Politik ist. Das finde ich, also die Leo Kirch-Geschichte finde ich nicht anrüchig, weil er ja auch anders als die anderen, die dabei waren. Wir haben ja 5 ehemalige Minister aus dem Kabinett Kohl, die bei Leo Kirch Beraterverträge hatten. Und er ist eigentlich der Einzige, der mit Kohl nicht konnte. Und Kohl und Leo Kirch waren sehr dicke miteinander. Also finde ich nicht so problematisch.
Sie haben bei der Sendung Kanzler Bungalow gesagt, man muss auch vielleicht mal nachdenken, inwieweit das bundesdeutsche Mediensystem auch so etwas produziert wie Mediengeilheit, das ist jetzt also mein Wort, und auch inwieweit man dort vielleicht auch Leute mit in den Tod treibt. Was genau kritisieren Sie am bundesdeutschen Mediensystem?
Dass wir häufig in Herden, in Rudeln auftreten, dass wir einem Mainstream folgen, dass eine Parole ausgegeben wird und alle rennen hinterher. Wir haben es am stärksten in Sebnitz erlebt. Das war die Geschichte mit dem kleinen Josef, der im Schwimmbad ertrank und angeblich schauten 200 Leute zu, wie 50 Nazis ein Kind umbrachten. Das war purer Nonsens, aber wir alle haben mitgemacht. Auch meine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine, Bild war die Lokomotive. Und das haben wir in ganz vielen Facetten. Das haben wir gehabt um den 11. September in Alarmismus und Hysterie. Das haben wir in Sachen Irak gehabt, wo plötzlich Kamelpocken entdeckt wurden und alle wollten irgendwie dabei sein. Diese Angst, irgendwas zu verpassen, diese Angst, nicht dabei zu sein, wenn die große exklusive Geschichte kommt, die Sehnsucht, einen kleinen Zipfel alleine zu haben, bei einer Nachrichtenagentur, wir nennen das Klappermeldung, eine kleine Klappermeldung zu haben, mit der man läuft, erwähnt zu werden, beachtet zu werden. Das ist ein Problem.
Aber verschiebt das nicht etwas die Relation oder ist nicht anders gefragt, das Spielen auf der Medienklaviatur ein typisches Phänomen und bei Möllemann nur konsequent ausgelebt gewesen und hat ihn deswegen vielleicht auch bei den Medien so unsympathisch gemacht?
Das hat ihn auch sympathisch gemacht. Das war ja beides. Er hatte ja Freunde und Feinde in den Medien, hat ja mit den Medien gespielt. Er war tatsächlich, da haben Sie recht, der Meister der Inszenierung. Aber das kann doch kein Grund sein, über Missstände, wenn sie denn so sein sollten, vielleicht sind sie ja nur in meiner Fantasie da, aber wenn sie so sein sollten, nachzudenken und am Beispiel Möllemann dann auch bestimmte Erscheinungsformen des Journalismus zu korrigieren.
Halten Sie seinen Tod in dieser Form, wie er uns im Fernsehen präsentiert wurde, als Absturz mit einem vermutlichen Selbstmord für konsequent? Ist das der Möllemann, den wir uns alle vorstellen, dass er so stirbt?
Das musste er entscheiden. Also die Tatsache, dass ein Mensch Selbstmord macht, sich dafür entscheidet, sich hat 3 Kinder, Frau zu verlassen, deutet für mich darauf hin, dass dieser Mann, von dem wir immer gesagt haben, auch wieder mit unseren Klischees, steh auf Männchen, unglaubliche Nehmerqualitäten, dass auch bei so einem Mann irgendwas erreicht war und er wollte nicht mehr.
Hans Leindecker, Journalist der Süddeutschen Zeitung und Radio 1 Morgenkommentator zum Tod von Jürgen W. Möllemann. Schönen Dank. Radio 1 Medienmagazin mit außerplanmäßigen Nachrichten.
Hier folgen jetzt die Nachrichten.
Die Nachrichten.
Nach den Nachrichten hier die Informationen am Abend.
Informationen am Abend.
Hallo?
Zunächst die Nachrichten, zunächst die Meldungen, zunächst die Übersicht.
Am Abgrund der Rezession.
Angesichts der anhaltenden Krise.
Angesichts der trostlosen Haushalts- und Finanzlage.
Aufgrund von strukturellen Problemen.
Gravierende strukturelle Probleme.
Wir haben in Deutschland sehr starke strukturelle Probleme.
Gravierende strukturelle Probleme.
Aufgrund von strukturellen Problemen in Deutschland und der konjunkturellen Stagnation in der deutschen Volkswirtschaft kann sich der Arbeitsmarkt derzeit nicht erholen.
Das müssen wir jetzt mal auflösen. Das ist mitgeschnitten auf der 104,1, wenn es denn schon gelaufen wäre. Ich muss mal jetzt meine Studiogäste fragen. Das ist zum einen Sebastian Luxemburg von Partner gegen Berlin und Oliver Pritzko von der Radiokampagne.de. Ist das, was wir gerade gehört haben, schon mal on air gegangen?
Bisher noch nicht.
Nee, also es war jetzt eine absolute Uraufführung.
Ganz und gar, ja.
Aber es wird auf der 104,1 Megahertz zu hören sein. Wann genau?
Zur vollen Stunde.
Immer zur vollen Stunde. Das sind also sozusagen eure Nachrichten auf Juni Radio. Das ist ein Projekt, das ab Sonntag, also ab morgen zu hören sein wird. Oliver Pritzko, Juni Radio klingt erstmal ja nach Sommer, guter Laune, nach Happening.
Wir wollten im Namen also diesen temporären Charakter dieser Radiostation, das ist ja eigentlich eine Veranstaltungsfrequenz, die von der Medienanstalt sonst nicht vergeben wird für reguläre Radiosender, wollten wir einfach mit diesem Namen Juniradio ein bisschen betonen, dass es halt sozusagen nur 3 Wochen sind, also von heute Nacht an bis zum 30. Juni.
Ein Veranstaltungsradio und im Hintergrund wieder die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Wie schon, hatten wir ja auch schon öfter mal vorgestellt, es gab mal die Hip-Hop-Sommerschule, kann ich mich erinnern. Was ist diesmal das große Motto des Juni-Radios?
Ja, also die erste Woche fängt oder hieß damals oder heißt jetzt noch Ersatzradio, weil das Initiativprojekt Ersatzstadt der Volksbühne ist, die das macht und die beschäftigen sich mit Raumkontrolle. Also sie wollten halt so eine Diskussion anregen über Räume, Architektur, also wer da den Raum besitzt, wer ihn kontrolliert und
wie das kann man jetzt schon hören auf der 104,1 Megahertz.
Das befindet sich jetzt in den letzten Zügen, also nur noch bis heute Mitternacht.
Und also wer an seinem Empfänger dreht, wird unter Umständen vielleicht gar nicht im ganzen Sendegebiet von Radio 1 diese Frequenz hören. Wie groß ist die Ausbreitung der Radios sozusagen?
Ja, also offiziell bis zum S-Bahn-Ring in Berlin, aber wir haben schon Empfangsmeldungen aus Alt-Landsberg bekommen oder jenseits des S-Bahn-Rings und wir haben es jetzt auch auf der Fahrt hierher im Autoradio noch empfangen. Also es ist ein deutlicher, größerer Empfangsbereich, also Stadtgebiet, vielleicht auch ein bisschen noch der Speckgürtel.
Sebastian, du trägst im Untertitel in der Klammer die Partner gegen Berlin-Bezeichnung. Ist das auch Programm, dass du Front machst gegen eine Bundeshauptstadt, die sich, sagen wir mal, sehr für kommerzielle Projekte interessiert, wie die Love Parade und so weiter?
Naja, also dieses Partner gegen, also Front machen ist ein bisschen ein militärischer Ausdruck. Partner gegen Berlin ist ganz einfach eine Agentur gegen Hauptstadtmarketing und tritt an, das zur Ware werden von allem, was in Berlin passiert, ein bisschen zurückzudrängen von mir aus. Aber Front machen ist ein bisschen scharf.
Wie wird sich das inhaltlich anhören im Radio oder ist das lediglich nur ein Label, ein Etikett
für eine Lebenshaltung? Wir haben halt eine Liste verbotener Worte. Man darf nicht Brandenburger Tor sagen, Reichstag maximal einmal am Tag, so.
Warum? Was habt ihr gegen Begriffe?
Ja, mal schauen. Ich meine, wenn wir alles jetzt schon verraten, braucht uns dann niemand zuzuhören. Wir probieren das in den 3 Wochen, die jetzt folgen, aus und dann sehen wir.
Nun steckt ja hinter radiokampagne.de, Oliver, auch noch ein Anliegen, was darüber hinausgeht. Also es sind nicht nur die 3 Wochen Juni-Radio, sondern als freier Radiomacher möchte man natürlich auch nach wie vor, das haben wir ja schon mehrfach thematisiert, eine Dauerfrequenz bekommen. Nun ist ja gerade eine Frequenz vergeben worden, der offene Kanal wird nun zeitweise zu hören sein. Ist damit euer Ziel erreicht?
Ja, na, der offene Kanal ist zwar nicht kommerzieller Lokalfunk, in die Kategorie würde auch ein freies Radio fallen, aber er ist bei weitem kein freies Radio, so wie sich die freien Radios selber definieren. Also es ist immer noch ein Bürgerfunk, das ist dann, glaube ich, die Fachbezeichnung. Das heißt, man hat dieses Schlangenprinzip, also first come, first serve, wer zuerst kommt, wird halt kriegt Sendeplatz. Beim freien Radio ist es schon eher ein richtiges Programmradio. Also wir haben ja jetzt auch über 500 Sendestunden zu vergeben gehabt im Juni-Radio und mussten da eine Programmplanung machen, dass das Radio auch sozusagen hörbar ist und dass es halt auch Spaß macht, es zu hören und dass es vor allen Dingen interessant ist. Beim offenen Kanal ist es eher ein Flickenteppich und Radiokampagne kämpft ja seit über einem Jahr für die Lizenzierung und Finanzierung einer solchen Radiostation aus Mitteln der Medienanstalt und jetzt war vor kurzem eine Anhörung im Abgeordnetenhaus und es sieht jetzt mittlerweile ganz gut aus und wir sehen halt auch das Juni-Radio sozusagen als Testdorf oder als Showcase Neudeutsch.
Oder als Visitenkarte, mal zu zeigen, sowas können wir machen und sowas können wir uns vorstellen ein ganzes Jahr und länger.
Es wurde nämlich behauptet, dass wir halt nicht 24 Stunden Programm zusammenstellen können und diesen Lobbyisten, die das behauptet haben in der Sitzung, den zeigen wir jetzt mal, dass das halt nicht so ist, weil wir einfach 3 Wochen lang rund um die Uhr größtenteils live aus dem Bootlab in der Ziegelstraße in Mitte produzieren. Es gibt Podiumsdiskussionen, es gibt Live-Gigs und es gibt halt auch Livestreams aus Japan oder aus Holland oder aus Wien oder aus Weimar, die wir übernehmen. Das ist einfach ein Programm, was in Berlin, selbst bei Radio 1, nicht zu hören ist und deshalb braucht Berlin ein freies Radio.
Worauf sollte man vielleicht besonders hinweisen? Eine besondere Veranstaltung, die man wirklich nicht verpassen darf, die über die 104,1 Megahertz ausschaltet?
Ja, also für die Hörer des Medienmagazins sind bestimmt die Radiopanels jeden Mittwoch ab 20 Uhr sehr interessant. Da werden wir halt eine Podiumsdiskussion live ins Radio übertragen. Im Bootlab werden halt Studiogäste oder Podiumsdiskutanten vor Ort sein, die halt dieses Thema besprechen. Einmal zum öffentlich-rechtlichen Radios, einmal zum Privatradios und in der letzten Woche dann zu freien Radios. Dann natürlich die Live-Konzerte. Eigentlich kann man fast Montagabend ist Radiobar, das hätte ich beinahe vergessen. Also man kann fast immer zu uns ins Bootlab kommen, in die Ziegelstraße in Berlin-Mitte und einfach dabei sein und mal auch ins Studio gucken und einfach die Atmosphäre genießen, die da bestimmt ganz angenehm sein wird.
Juni Radio hat natürlich auch eine Internetadresse, juniradio.net, aber ohne www vorneweg. Oder wird man dann noch umgeleitet?
Gern noch mit www vorneweg. Wir steuern das ganze Radio auch aus dem Internet. Das heißt, wenn jetzt ganz viele auf unsere Website zugreifen, wird möglicherweise das Radio etwas leiser. Und wenn wir jetzt hier Internetanschluss hätten, könnte ich das auch von hier aus bedienen, das Radio. Das heißt, auch technisch ist das Prinzip ein sehr viel verteilteres, als man das vielleicht von einem normalen Radio kennt. Also auch von Tokio lässt sich jederzeit unser Radioprogramm machen.
Das ist nochmal ein guter Hinweis. Wir haben jetzt zwar ein Internet, aber das wird unser Programm jetzt steuern. Man kann zum Beispiel auf die Radio 1 Medienmagazin-Seite klicken und da auch dann alle näheren Informationen und dieses Interview dann zeitversetzt sich nochmal anhören können, um alle Informationen dann nochmal zu erfassen. Ich bedanke mich bei Oliver und Sebastian. Tschüss.
Tschüss.
Das Radio 1 Medienmagazin vom 7. Juni 2003, vor 7 Jahren. So, und bevor Sie sich hier in California Dreaming ertränken und den alten Zeiten nachhängen, ist der Podcast hier Schluss. Nächste Ausgabe, nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle.
Radio 1. Nur für Erwachsene.